Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Aufgehorcht, einem Online-Angebot des ÖNM, das diesmal unserem Konzert vom 24. November 2023 gilt. Der Titel dieses Konzertes, Klangtexte, Textklänge, sagt ziemlich genau, worum es in den hier zusammengerückten Werken geht, um Musik und Sprache. Die Anregung zum Programm kam von Johannes Kalitzke, als er darüber sprach, dass sich sein damals im Entstehen begriffenes Schlagzeugkonzert auf Sprache bezieht, aber nicht in dem Sinne, dass ein Text vertont würde, sondern der Klang der gesprochenen Sprache wird gleichsam in Musik transformiert. In diesem Falle die Aufnahme einer Lesung eines Ausschnittes aus James Joyce' Finnegan's Wake, gelesen vom Autor selbst. So haben wir nach Stücken gesucht, die sich in vergleichbarer Weise auf Sprache beziehen und sind dabei auf jene drei Werke gekommen, die gemeinsam mit Johannes Kalitzkes Schlagzeugkonzert dieses Programm ergeben. Stirrings von Nine Players von Rebecca Saunders, die Kammermusik 6 mit dem Titel Klangtexte von Paul-Heinz Dittrich, jenes Werk also, von dem wir auch den Titel dieses Konzertes abgeleitet haben, und schließlich Ange Adamek's Saturn Sablock für 10 Instrumente. Dabei sind die Herangehensweisen einerseits bei Johannes Kalitzke und Ange Adamek und andererseits bei Rebecca Saunders und Paul-Heinz Dittrich vergleichbar. Kalitzke und Adamek benutzen Aufnahmen von Sprachmaterial und transformieren sie, bearbeiten sie elektronisch und überführen sie in instrumentale Klänge. Bei Rebecca Saunders und Paul-Heinz Dittrich erfolgt die Annäherung an die Sprache eher assoziativ. Überblickt man beide Oeuvre, fällt auf, dass sie in ihrer Musik sehr oft den Bezug zur Literatur suchen und dass die Dichtung von Samuel Beckett sowohl für Saunders als auch für Dittrich enorm wichtig ist. Betrachten wir zunächst Rebecca Saunders Ensemblewerk Stirrings for Nine Players. Der Titel ist dem letzten Prosastück Beckets entlehnt, Stirrings Still, das 1988, ein Jahr vor dem Tod des Dichters, veröffentlicht wurde. Ria Endres schrieb über dieses letzte Werk. In Stirrings Still, Samuel Becketts Sterbebuch, wird noch einmal die Paradoxie von Bewegung und Stillstand durchgespielt. Die unbegrenzbare Unendlichkeit selbst ist es, die eine letzte Vision vom Menschen mit dem abgewandten Gesicht umgibt. Sie entzieht sich jedem Zugriff. In Becketts letzter Prosa gibt es nicht einmal mehr die Reste einer geschichtlichen Welt. Diese selbst ist längst durchs Inferno gegangen. Sie brennt nicht mehr, sie erlischt. Und die Texte mit ihr. Aber sie ist noch nicht ganz verloschen, doch die Wörter werden selbst Teil der dunkelsten Nacht, beinahe körperlose Bildvisionen entstehen und zerfallen wieder. Von der Paradoxie von Bewegung und Stillstand kündet auch Saunders Komposition. Die Komponistin sprach von erstarrten, leisen Klangbildern, zerbrechlich wie Echos oder Resonanzen, Klangflächen, die sich ineinander verschachteln, aneinander und übereinander vorbeigehen, sich begegnen, eine zerbrechliche und bewegliche Klangskulptur, eine Art Mobile, das sich in ständigem Wechsel zeigt und wieder verbirgt, eine Art erstarrter Seinszustand in den Raum projiziert. Stirrings gehört zu einer ganzen Reihe von Kompositionen, in denen die Klänge verräumlicht sind. Die Musikerinnen und Musiker sind im Konzertsaal um das Publikum herum gruppiert. Jeder Part ist gleichsam eine eigenständige Komposition. Es gibt keine Partitur, keinen Dirigenten, sondern die zeitliche Koordination erfolgt über eine Timeline und Stoppuhren, an denen sich die Mitwirkenden orientieren. Die fragilen, fast durchweg im Leisen verharrenden Klänge verschmelzen dabei zu höchst faszinierenden Klanggebilden, zart und zerbrechlich. Hören Sie einen Ausschnitt. Sie hörten einen Ausschnitt aus Stillings for Nine Players von Rebecca Saunders. Nun zu Paul-Heinz Dittrich und seiner Kammermusik 6 Klangtexte. Paul-Heinz Dittrich gehörte zu den profiliertesten und wichtigsten Komponisten, die aus der ehemaligen DDR hervorgegangen sind. Er wurde 1930 in Gornsdorf bei Chemnitz geboren, studierte Anfang der 1950er Jahre Komposition in Leipzig beim eher neoklassizistisch orientierten Fidelio F. Finke. Entscheidend aber wurde die Begegnung mit einem anderen Komponisten. Im Jahr 1958 wurde er auf Vermittlung Finkes als Meisterschüler bei Rudolf Wagner Regeni an der Berliner Akademie der Künste angenommen, der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Dittrich selbst schrieb über diese Zeit, ich zitiere, »Hier bei ihm kam ich zum ersten Mal in direkte Berührung mit neuer Musik. Ich lernte Partituren von Schönberg, Berg und Webern kennen und hörte zum ersten Mal die frühen Werke von Hans Eisler. Namen wie Henze, Nono, Boulez, Stockhausen, Ligeti tauchten auf und meine Arbeiten standen fortan natürlicherweise auch im Zeichen dieser neuen Klangwelt. Diese Anregungen verdanke ich ihm. Und systematisch begann ich bei ihm mit dodekaphonischen, streng seriellen Studien anhand des Lehrbuches von Josef Rufer, Komposition mit 12 Tönen. Ich begriff Zusammenhänge, die für mich bis dahin nicht bestanden hatten, die nicht nur künstlerischer, sondern auch gesellschaftlicher Natur waren. Als beginnend Mitte der 1960er Jahre und verstärkt ab 1970 im Zeichen einer etwas liberaleren Kulturpolitik eine junge Generation von Komponisten und Interpreten sich Stück für Stück Freiräume erkämpfte im Osten Deutschlands, gehörte Dittrich zu den radikalsten Vertretern dieser spezifisch ostdeutschen Avantgarde. In die 1970er Jahre fällt auch seine Begegnung mit einem in der DDR völlig singulären Künstler, Karl Friedrich Klaus, ebenfalls 1930 geboren und ebenfalls aus der Nähe von Chemnitz stammend, nämlich aus Annaberg-Buchholz. Er war ein Grenzgänger zwischen Literatur, bildender Kunst und Musik. Gisela Lauck charakterisierte ihn folgendermaßen. Ich zitiere, Klaus erforschte neben seinen visuellen Arbeiten seit den frühen 1950er Jahren Prozesse der Klangbildung beim Sprechen. Es entstanden Klangtexte, Sprachmusiken, Klangbildräume, Sprachexerzitien, experimentelle Poesie, vor allem als Form des Selbstexperiments. Analog zur Verschmelzung der Energetik von Denken und Hand in den Schriftbildern fokussierte sich in seinen Sprech- und Lautexerzitien der Sprachklang zu experimentellen Klang- oder Lauttexten. Silben und Laute erscheinen nicht mehr im Zusammenhang kommunikativer Sprache, sondern im Kontext eines autonomen Lautgeschehens, das die Sensibilität des Hörers für die Plastizität und Farblichkeit von Sprache wecken soll. Eines der erwähnten Schriftbilder trägt den Titel »Paracelsische Denklandschaft«. Entstanden ist es im Jahr 1968. Schriftzüge sind hier zu einer abstrakten Grafik verwoben und gewinnen eine ganz eigene Dynamik. Auf dieses Blatt bezieht sich Dittrich in seiner Kammermusik 6 mit dem Titel Klangtexte, komponiert im Jahr 1980. Der Einfluss der sprachlichen Verdichtung bei Karl Friedrich Klaus führte zur Komplexität der Strukturen meiner Kompositionen, bekannte Dittrich einmal. In der Tat sind die Anforderungen, die er in der Kammermusik 6 an die Interpreten stellt, enorm, ja geradezu utopisch. Seine Partitur hat streckenweise selbst etwas Kalligraphisches. Das Werk besteht aus 3 unmittelbar aneinander anschließenden Sätzen. Im ersten Satz entwickelt sich das Geschehen aus einem Einzelton heraus und verzweigt alsbald zu gleichsam hyperpolyphonen Strukturen. Einzelne Instrumente, insbesondere Oboe und Viola, brechen mit kadenzartigen Soli aus, dem polyphonen Stimmengewirr antworten vergleichsweise statische Akkordblöcke oder homorhythmische, fast schon choralartige Gebilde. Aber auch polymetrische Schichtungen unterschiedlicher Zeitverläufe finden sich. Im Laufe des Satzes dann agieren die Instrumente immer mehr in Gruppen. Dem Trio Basso aus Viola, Violoncello und Kontrabass stehen die 3 Blasinstrumente Oboe, Englischhorn und Posaune gegenüber, ebenso agieren Schlagwerk und Klavier gemeinsam. Diese Konstellation bleibt auch im zweiten Satz weitgehend erhalten, in dem freilich das Schlagzeug schweigt. Der zweite Satz wirkt wie ein groteskes Intermezzo, eine Art Klangszene. Die Viola intoniert, sekundiert von den anderen Streichern, ein aberwitzig virtuoses Solo, das von den Bläsern grimassierend kommentiert und konterkariert wird. Hören wir einen Ausschnitt aus diesem zentralen Satz. Der Schlusssatz verbindet die komplexen Strukturen des ersten Satzes mit der gestischen Drastik des zweiten und man hat den Eindruck, dass diese Klänge auf geheime Subtexte jenseits des bloß Erklingenden verweisen. Gegen Ende wird deutlich, welcher Art diese Subtexte sein könnten. Da erscheint mehrfach und prominent eine viertönige, in Ganztönen aufsteigende Figur. Diese Viertongestalt, die Sie eben ganz am Ende des Beispiels in der Posaune hören konnten, entspricht dem Beginn eines protestantischen Kirchenliedes, das von Johann Sebastian Bach genial harmonisiert wurde. Es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt, so spanne mich doch aus. Alban Berg hat diesen Choral in seinem Violinkonzert zitiert, der dadurch gleichsam zum Symbol des Todes und des Abschieds geworden ist. So wurde er auch von Bernd Alice Zimmermann in seiner ekklesiastischen Aktion »Ich wandte mich und sah an, alles Unrecht, das geschah unter der Sonne« aufgegriffen. Und Dittrich selbst hat diesen Choral einige Jahre zuvor zum Gegenstand eines Orchesterstücks gemacht mit dem Titel »Cantus I«. Hier erklingt der Choral am Beginn leicht verfremdet, aber doch erkennbar in der Bachschen Harmonisation und dieses Beispiel möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Thank you. Das war der Beginn von Cantus I, gespielt von der Staatskapelle Schwerin unter der Leitung von Hartmut Hähnchen. Streifen Rebecca Saunders und Paul-Heinz Dittrich die dunklen Bereiche der menschlichen Existenz, so wirken die beiden Werke von Ondřej Adamek und Johannes Kalitzke diesseitiger, ja fast, könnte man sagen, unterhaltsamer. Immerhin nennt Johannes Kalitzke sein Stück in seinem Werkkommentar Divertimento, was ja wörtlich übersetzt Vergnügen meint. Er schreibt: Epiphanimate ist ein Schlagzeugkonzert über ein irisches Kneipenlied und seinen berühmtesten Interpreten. Der Titel dieses Divertimentos setzt sich analog zu den Neologismen im Werk von James Joyce ebenso wie die Satzbezeichnungen aus der Verkettung einzelner Wortbausteine unterschiedlichster Herkunft zusammen, in diesem Fall von Epiphanie und Animate. Damit wird auch der Bezug zum mehrfachen Schriftsinn der Joyce'schen Stilistik und auch dem Spannungsverhältnis von Halbwelt und Hochkultur angedeutet, das gerade sein letztes Werk Finnegan's Wake so typisch kennzeichnet. In einzelnen Wörtern verstecken sich oft trivial, vulgäre wie auch mythische Kernelemente und erzeugen damit über knapp 600 Seiten eine assoziative Kosmologie menschlich-seelischer Bandbreiten. Ich bin von zwei Klangquellen ausgegangen, erstens vom Volkssong Finnegan's Wake und von einer Originallesung vom wohl bekanntesten Kapitel Anna Livia Plurabel von Joyce selbst aus dem Jahr 1947. Diese beiden Materialien werden durch vielerlei Morphings miteinander so verschmolzen, dass sie eine musikalisch eigenständige Schicht ergeben, die sich dann in den musikalischen Gestalten des Instrumentariums, besonders dem des Schlagzeugparts, widerspiegeln. Zwischen Marktplatzrummel, Zornausbrüchen und kirchenliedähnlichem Duktus entstehen dabei Metamorphosen über ein Volkslied, wo Stimmlaute durch elektronische Überdehnungen zu spektralen Klängen werden, die sich oftmals mit den Mixturen der Instrumente überlagern. Die Vielfältigkeit des Schriftsinnes überträgt sich damit auf die akustische Ebene der Sprache. Wie im Text werden auch hier historische und zeitgenössische Bausteine miteinander verknüpft, gleichzeitig oder sukzessive, und folgen damit dem Bild der Omnipräsenz kollektiver Erinnerung im semantischen Molekül. Die untrennbare Einheit von Innenwelt und Außenwelt wird hier beschworen, und das ist für mich eine nach wie vor aktuelle Lesart unserer Lebenswelt. Soweit Johannes Kalitzke. Hören Sie einen Ausschnitt aus dem Werk. Der Ausschnitt entspricht dem dritten Satz des Werkes, der den Titel Speak King hat. Es ist ein Probenmitschnitt, der erste Durchlauf vor ein paar Tagen aufgenommen. Unsere Lebenswelt, auf die Johannes Kalitzke rekurrierte, halt erst recht in Ondřej Adameks Saturn Sablok wieder. Zu übersetzen mit Es dreht sich, es stockt. Die Transformation von Sprache in Klang kann man hier vielleicht am direktesten nachvollziehen. Es sind akustische Fundstücke, von denen Adamek ausgeht. Das können im Alltag aufgefangene Sprach- und Klangfetzen sein, der Gesang von Mönchen, Äußerungen von mit Adamek befreundeten Menschen, die auf ihre Melodik Färbung und Rhythmik hin befragt werden und dergestalt in das instrumentale Spiel überführt werden. Hören Sie den Beginn des Werkes, von dem Adamek sagte: Saturnzer Block beginnt mit einem elektronischen Jingle eines Spielzeugladens in Kyoto und der Glissando-Melodie einer Verkäuferin in Osaka, die die Kunden jedes Mal willkommen heißt, wenn die Türklingel ertönt, beides mit einem versteckten Mikrofon aufgenommen.
いらっしゃいませ、こんばんは。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。
Soweit ein kleiner Ausschnitt aus Ange Adameks Saturnzer Block. Wir freuen uns über Ihren Besuch am 24. November 2023 im Solitär der Universität Mozarteum, Mirabellplatz 1 in Salzburg. Tickets können Sie im Vorverkauf über die Stiftung Mozarteum erwerben oder an der Abendkasse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.